Der Agrarmarkt-Podcast.
Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir darüber, dass die russischen Weizenpreise das erste Mal seit 2 Jahren wieder angestiegen sind, dass die Rohstoffrallye ausgelöst durch Zahlen aus China und den USA weitergeht, und im Interview sprechen wir mit Florian Reitzle von Baltic Agrar über die angespannte Situation im Baltikum. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen und keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 4. April um 18 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war 10 Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
Und mein Name ist Fabian Wirzoch. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
Fabian, wir switchen heute ein wenig den Fokus. Wir waren in den letzten Wochen sehr auf Deutschland bezogen, haben natürlich auch die Märkte diskutiert, und dieses Mal sind wir im Baltikum.
Ganz genau, in einer der wichtigsten Getreideexportregionen dieser Welt. Und wir haben einen alten Bekannten heute bei uns zu Gast, und zwar Florian Reitzle.
Florian hat uns ja schon seit geraumer Zeit begleitet. Er war unser erster Interviewgast und hat uns damals schon super Einblicke gegeben, was aktuell in Lettland und den baltischen Staaten insgesamt so los ist. Und heute sprechen wir mit ihm darüber, wie die Bestände aus dem Winter kommen, was die Herausforderungen für die Betriebe sind und wo sich jetzt Wachstumschancen ergeben.
Marktupdate.
Mativ Weizen handelt aktuell auf dem Maitermin mit 199,50 Euro gegenüber 201,50 Euro letzten Donnerstag Schlusskurs und auf dem Raps-Maitermin mit 437 Euro gegenüber 438,50 Euro letzten Donnerstag. Russland hat anscheinend dem zweiten Exporteur in Folge, jetzt Aston, ein großer Exporteur Russlands, keine Dokumente mehr ausgestellt aufgrund von Qualitätsproblemen, wobei in einem Reuters-Artikel jetzt Aston schon das Ganze runterspielt und sagt, nein, es gibt hier gar keine Einschränkung für die Exporte. Insgesamt sind aber die russischen Preise bereits um 10 Dollar gestiegen seit Anfang März. Das ist die erste längere Periode, wo tatsächlich auch mal russische Preise hochgekommen sind während der letzten 2 Jahre. Ein Novum, mag man sagen, und damit vielleicht auch eine gewisse Bodenbildung hier, was die physischen Weizenflows angeht. Ich hatte letzte Woche schon berichtet, dass es ein Saudi-Tender über das Osterwochenende gab. Der wurde ausgeschrieben mit 600.000 Tonnen, tatsächlich gebucht worden knapp 800.000 Tonnen. Das war jetzt kein Schock für den Markt, aber es zeigt auch, Nachfrage ist weiterhin da. Die Maisproduktion in China wird laut USDA-Attaché etwas ansteigen für das Jahr 2024. Das ist dann erst ab Herbst sozusagen geplant, und die Prognose findet statt auf Basis einer Aussaat, die noch nicht im Boden ist. Deshalb relativ ungenau. Allerdings geht einher, dass die Nachfrage in China nach Mais weiterhin hoch ist. Gerüchte gibt es allerdings auch, dass China Mais-Einkäufe in der Ukraine auswaschen will, beziehungsweise dort nicht mehr als Käufer auftritt. Und das wirbelt sozusagen den Maismarkt aktuell etwas durcheinander. Exporteure sowohl in der Ukraine für Mais, aber auch in Russland für Weizen sind allerdings insgesamt eher auf der Käuferseite, wollen also ihre Verkäufe, die sie Richtung Export getätigt haben, jetzt in der Landwirtschaft eindecken, was ja auch Sinn macht, weil die Preise jetzt zuletzt wieder angezogen sind. Und wir sehen ein ähnliches Verhalten durch die Funds an der Mativ, die auch ihre Weizen-Short-Positionen, also überverkauften Positionen, wieder zurückkaufen. Also eine gewisse Trendwende, was diese Positionierung angeht. Ein weiteres schwer einzuschätzendes Thema diese Woche ist die Entdeckung der Vogelgrippe bei einer Rinderherde, oder nee, bei 4 Rinderherden insgesamt in den USA. In der Folge fielen dann drastisch die Rinderpreise. Und auch die Verarbeiter von Rindfleisch sind in den Aktienkursen relativ stark gefallen. Es ist noch nicht klar, wie groß das Risiko ist, aber die Auswirkungen, falls das weiter übergreifen würde, wären natürlich beträchtlich. Deshalb muss hier ein Augenmerk hin. Aktuell werden die Commodity-Preise jetzt beispielsweise für Mais und Soja noch nicht so stark beeinflusst. Zusammengenommen haben aber die Gewinne, die wir Ende letzter Woche hatten, aufgrund des USDA-Bestands- und Flächenreports, wir sprachen bereits darüber, wo die Märkte für Mais und für Weizen, oder nicht die Bestände, sondern die Preise hochgingen, jetzt wieder abverkauft wurden, auch weil sich der Markt nochmal gefragt hat, was ist jetzt eigentlich mit diesen 6 Millionen Acres, die jetzt aktuell bei den Früchten, die dort aufgelistet wurden, nicht in der Planung waren, und werden da nicht doch dann mehr Mais, mehr Flächen mit Mais gedrillt? Also der Markt glaubt diesen USDA-Umfrageergebnissen nicht unbedingt. Und damit sind wir eigentlich auf einem ähnlichen Niveau wie bereits vor Report. Nicht zu vergessen ist auch, dass Ende des Monats die Mais- und Sojakontrakte für Mai wieder auslaufen und damit auch wieder etwas mehr Verkaufsbereitschaft aus der Landwirtschaft in den USA kommen könnte. Insgesamt also keine massiven fundamentalen Veränderungen, sodass der Markt jetzt wieder mehr Richtung Wetter gucken sollte oder kann. Da ist aktuell noch nichts Neues zu verzeichnen. Raps ist zwischenzeitlich sehr stark angestiegen. Ein kurzes Aufbäumen und jetzt heute wieder stark am Abverkaufen. Das lag zwischenzeitlich daran, dass sicherlich Energiemärkte als auch Pflanzenölmärkte hochgingen, aber auch die EU-Kommission ihre Prognose für die Rapsproduktion in der EU für 2024 nach unten anpasste. Ich hatte ja schon von Strategy Grau berichtet, die auf 18,5 Millionen Tonnen gegangen sind. Die EU-Kommission ist aktuell bei noch über 19 Millionen Tonnen, aber insgesamt wesentlich niedrigeres Niveau als zuvor. Insgesamt kann man also sagen, wir haben viele vereinzelte Punkte. Diese nassen Bedingungen in Westeuropa, die Trockenheit und Hitze in Russland, die aktuell schon mehr ein Thema wird. Auch in Indien sind die Bestände weiterhin sehr gering. Ebenfalls in Ländern Afrikas wie beispielsweise Marokko, die dann mit größeren Importen auch in diesem Jahr jetzt auf den Weizenmarkt drängen könnten. Das Potenzial also für eine positive Preisentwicklung ist durchaus da. Allerdings in insgesamt gut versorgten Märkten und deshalb trotz der Saisonalität, in die dann Richtung Mai kommen könnte, ist weiterhin Vorsicht geboten. Der Abwärtstrend ist noch nicht nachhaltig durchbrochen und mit dieser gewissen Unsicherheit wollen wir natürlich gleich auch mit Florian über das Baltikum sprechen, was dort los ist, aber zunächst mal zu dir, Fabian.
Ja, in Makro haben wir diese Woche eine regelrechte Achterbahn erlebt im Euro-US-Dollar, in den Aktien. Nur im Öl war es ein reiner Weg nach oben. Öl ist Woche auf Woche 3% nach oben auf 85 US-Dollar. Euro-US-Dollar von 1,09 runter auf 1,07 beinahe. Dann wieder zurück auf 1,09, ist jetzt Woche auf Woche so ein Ticken höher. Aktien sind am Ende auch unverändert, nachdem sie zwischenzeitlich fast 3 Tage runtergefallen sind und jetzt innerhalb von einem Tag das wieder weggemacht haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wodurch ist das ausgelöst worden, nachdem wir ein langes, vermeintlich ruhiges Osterwochenende hatten. Tatsächlich gab es aber am Montag schon bereits wieder Zahlen aus den USA und China juckt Ostern ja sowieso nicht. Man kann das Ganze so zusammenfassen, dass es zuerst mehr Zinssenkungsfantasien in den USA gegeben hat, nachdem die Wirtschaftszahl gut reinkam. Das wurde nochmal unterstützt dadurch, dass China auch erstaunlich und wirklich sehr starke PMI-Zahlen reported hat, also Purchasing Manager Index, die Umfrage und den Einkäufern, die durch die Bank gesagt haben, ja, der Regierungsstimulus zeigt Wirkung, die Aufträge gehen hoch, selbst Service-Sektor zieht auch deutlich an und das waren die offiziellen Zahlen, die von der chinesischen Regierung erfasst werden. Dann gibt es aber auch noch ein westliches Unternehmen, was die gleiche Studie durchführt. Die hat das Ganze bestätigt. Das heißt, tatsächlich die China in Zahlen diese Woche, die waren einfach fantastisch. Und das hat den Ölpreis natürlich erstmal ordentlich angeschoben. In Kombination eben mit USA dazu geführt, okay, hey, die Inflation, die wird wahrscheinlich anziehen. Von daher, ja, mehr Zinssenkungen. Und in Kombination mit dem Ölpreis, der eben nach oben geht, der diesen ganzen Zyklus, sage ich mal, von wegen, oh, die Inflation geht hoch, dann müssen wir Rohstoffe kaufen als Spekulanten, als Hedgefonds, wodurch die Ölpreise hochgehen, wodurch dann wiederum die Inflationserwartungen steigen, weil höherer Ölpreis bedeutet höherer Spritpreis, bedeutet, naja, steigende Inflation. Und diese Spirale hat sich die ersten paar Tage nach oben gedreht und dementsprechend der Euro, US-Dollar nach unten, stärkerer Dollar. Aktien hat das weniger gefallen, weil eben steigende Zinsen, ja, dazu führen, dass die Discounted Cashflows, also die Bewertung, wie werden Aktien bewertet, man nimmt die zukünftigen Unternehmensgewinne und zinst sie ab auf heute und je höher der Zinssatz ist, desto unvorteilhafter wird eben das für den letztendlichen Preis der Aktie. Und wurde dann aber gedreht, als zwei Dinge passiert sind, nämlich erstens in den USA kam die PCE-Inflation rein, das ist nochmal eine Inflationsrate, die ein bisschen anders ermittelt wird als die normale Inflationsrate. Warum ist das wichtig? Weil die FED sich vor allem die PCE-Inflation anschaut. Die kam mit plus 2,5% höher rein als im Vormonat. Höher, ja, sollte eigentlich bedenklich sein, aber eben eigentlich innerhalb der Erwartungen. Dementsprechend sind die Märkte davon ausgegangen, okay, ja, wir haben gerade Inflationssorgen, aber zumindest die Inflation kommt jetzt erstmal in diesem Moment nicht so stark rein. Von daher alles wieder Gang rückwärts und dann kam noch die EU rein, wo die Inflation auch ebenfalls runtergegangen ist auf 2,4% in der gesamten Eurozone von 2,6 das letzte Mal, Deutschland runter auf 2,3. die PPIs, also die Producer Prices, die Produzentenpreise auch weiterfallen, die, wo sich der Fall sogar nochmal beschleunigt hat, das heißt, dieser deflationäre Druck noch höher ist, ausgelöst natürlich durch schwache Nachfrage, ist klar. Warum fallen die Preise? Weil die Nachfrage nicht da ist und weil Angebot im Überschuss vorhanden ist. Aber nichtsdestotrotz, niedrigere Inflation. Und was hat dann der Euro-US-Dollar draus gemacht? Jo, ist wieder Richtung Norden gegangen, weil eben niedrige Inflation in der Eurozone, gleichzeitig so ein bisschen Sorgen in den USA wegen dem höheren Ölpreis. Und dann sind wir am Ende eben wieder da gelandet, wo wir die ganze Woche den ganzen Ritt gestartet haben, eben bei 1,09. Jetzt ist natürlich noch interessant, was ist eigentlich in dem Ölpreis noch so passiert, außer diese, ich nenne es mal, makrogetriebenes Investitionszyklusverhalten von Hedgefonds. Es gab eigentlich drei Dinge. Erstens, Russland hat der OPEC angekündigt, dass sie die Produktion senken werden in Q2. Warum ist das interessant? Weil sie zuerst angegeben haben, hey, sie wollen nur die Exporte senken. Das würde natürlich bedeuten, dass die Lagerbestände innerhalb von Russland steigen und ja, über kurz oder lang entweder exportiert man dann wieder mehr, somit wird dann diese geringere Export zum jetzigen Zeitpunkt wieder aufgeholt, oder eben die Produktion wird dann später runtergefahren, wenn die Lager wirklich voll sind. Wurde vom Markt aber nicht ganz so als positives Signal im ersten Moment interpretiert. Und dann, als eben Russland rauskam und gesagt hat, hey, wir senken die Produktion im zweiten Quartal, dann hat das den ersten Schub im Ölpreis gegeben. Dann noch Israel bombardierte die iranische diplomatische Vertretung in Syrien, wo die Angst plötzlich wieder im Raum stand. Hey, dieser Middle East-Konflikt. Man denkt ja mittlerweile, hey, okay, Israel, Gaza, das dümpelt so vor sich hin. Ja, wir können nicht mehr durchs Rote Meer fahren. Aber das hat sich alles ziemlich entspannt. Und plötzlich war wieder im Raume diese Angst, okay, vielleicht wird da doch mal eine stärkere Eskalation jetzt passieren. Und der dritte Punkt, die Ukraine macht mehr und mehr Anschläge auf Raffinerien innerhalb von Russland. Und Russland ist nun mal unter den Top 3 Ölproduzenten dieser Welt. Und wenn eben kein Rohöl mehr in die Raffinerien geht, und dann auch kein Benzin mehr raus auf den Weltmarkt, dann ist das eben bullisch für den gesamten Rohölmarkt. Und das in Summe dann nochmal getoppt mit den guten Zahlen aus China und den USA, hat dann eben den Ölpreis auf über $85 gebracht. Und die Finanzmedien waren daraufhin voll davon, dass die neue Rallye im Ölmarkt gestartet hat. Dieser ganze bullische Impuls, der vor 3 Wochen ausgelöst durch die besseren chinesischen Zahlen gestartet hat, der zieht sich aktuell noch weiter. Und im Gegensatz, was sich letzte Woche so vermeintlich zuerst angedeutet hat, dass diese Rallye so ein bisschen ausläuft, hat sich das diese Woche ganz und gar nicht bestätigt, sondern es geht unvermindert weiter in den Ölmärkten, in den Metallen, genau das Gleiche. Nur Gas und der Kohlemarkt wollen nicht so richtig ansprengen. Und jetzt natürlich die Frage, wer hat recht? 50% der Weltenergie wird durch Öl konsumiert, 50% durch Gas. Öl geht hoch, Gas geht runter. Wie sich das Ganze auflöst, werden wir in den nächsten Wochen erfahren. Jetzt gehen wir aber erstmal direkt rein ins Interview.
Deep Dive.
Nach unserer letzten Bulle gegen Bär-Folge, in der Philipp und ich gegeneinander diskutiert haben, wohin die Märkte gehen, erhielten wir eine Zuschrift von Florian, dass die Aussage, es sei zu früh für einen Wettermarkt, im Baltikum nicht zutreffend ist. Jetzt ist es so, dass das Baltikum, bestehend aus den Ländern Estland, Litauen und Lettland, eine der wichtigsten Getreideexportregionen der Welt ist und zusammen mit den Schwarzmeerstaaten gegen uns am Exportmarkt konkurriert. Weil diese Region so wichtig für den globalen Markt ist, wollen wir in der heutigen Folge das Baltikum näher unter die Lupe nehmen und haben dazu niemand Geringeren als Florian Reitzler bei uns zu Gast. Florian war tatsächlich unser allererster Interviewgast im Januar 2023. Er ist Betriebsleiter in Lettland bei Baltic Agrar und nebenbei auch noch erfolgreicher Instagrammer mit mehreren tausend Followern. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist, Florian, und kannst du dich für all die neuen Zuhörer, die in der Zwischenzeit dazugewonnen haben, nochmal vorstellen, wer du bist, wie du ins Baltikum gekommen bist und was der Betrieb so ungefähr macht, auf dem du heute arbeitest.
Ja, freut mich, dass ihr mich nochmal eingeladen habt. War damals meine erste Erfahrung als Podcast. Jetzt über ein Jahr nochmal, danach nochmal. Das ist sehr erfreulich. Mein Name ist Florian Reitzle. Ich bin geboren in Würzburg, also nördliches Bayern, habe dann Ausbildung gemacht in Sachsen-Anhalt, bin später ins Ausland nach Australien, Neuseeland gegangen für ein Jahr nach meinem Studium in Kiel. Währenddessen ich schon das erste Mal in Lettland war, 2013, auf genau diesem Betrieb, den ich heute auch leite, habe ich meine erste Erfahrung im Baltikum gemacht, hat mich irgendwie damals fasziniert, bin hier hängen geblieben, habe dann mein Studium in Kiel abgeschlossen und nach Beendigung des Studiums in Kiel habe ich hier als Volontärverwalter angefangen. Das war so geplant für ein Jahr. Aus diesem einen Jahr sind mittlerweile 9 geworden. Nächstes Jahr sind es 10. Wurde vom Volontärmädchen für alles über den Agronom, gab es gewisse betriebliche Veränderungen, wurde ich dann Agronom. Letztes Jahr habe ich dann die Geschäftsführung auch des Gesamtbetriebes übernommen. Wir haben uns in der Zeit, seit dem letzten Podcast ist einiges passiert hier auch im Betrieb, habe ich die ganze Geschäftsführung auch noch mit übernommen und die Agronomie bleibt auch noch weiterhin auf meiner Seite. Ja, das ist mein Lebenslauf, kurz abgerissen. Der Betrieb hier wurde vor 22 Jahren gegründet von einem deutschen Landwirt, der in Deutschland seine Landwirtschaft aufgegeben hat, hat hier dann mit dem Kapital angefangen zu investieren. Damals war Lettland noch nicht mal in der EU, war kurz davor, dann beizutreten. Wurde gestartet mit 600 Hektar und heute machen wir 3600, also eine 3 davor. Stetig wachsend. Unsere Hauptkulturen sind Winterrungen, Winterraps, Winterweizen, Wintergerste. Dazu kommen noch ein paar Sommerrungen, Ackerbohne. Dieses Jahr kommt die Erbse noch dazu, aber ich glaube, da kommen wir später im Verlauf auch noch dazu. Warum und weshalb solche Geschichten, Hafer, Sommerweizen. Aber die Winterrungen sind wohl 80-90%, weil sie einfach unsere Cash-Crops, die sicheren Crops sind, ganz vorweg der Raps mit guten Preisen. Ja, das ist so unser Hauptziel. Die Produktion ist für den Export. Wir sind 30 Kilometer weg von Liepāja, einem der größten Getreidehäfen des Baltikums. Unser Fokus liegt auf Marktware für den Export.
Und für unsere Hörer, die schon länger dabei sind, wird der Betrieb Ihnen schon was sagen. Aber kannst du noch mal so ein bisschen darstellen, was hat sich so im letzten Jahr verändert bei euch betriebsstrukturell?
Ja, genau. Also strukturell, wir haben ein bisschen Land dazu gewonnen, 10-15% der Betriebsfläche, was eine Herausforderung war. Gucken wir zurück auf das letzte Jahr, unsere letzte Aufnahme. Wir kamen raus, ja, die Party war schon vorbei, das wussten wir, die Preise waren schon im Fallen, aber die Bestände sahen bombastisch aus. Da war eine dicke grüne Matte, Raps wunderbar, also wir konnten uns noch freuen. Wir wussten zwar, dass die Produktionskosten massiv nach oben gehen, die Preise waren stark fallend im Vergleich zum Februar 22 noch natürlich, aber irgendwo auf einem Niveau, dass man noch arbeiten konnte mit. Wir haben zum Glück zu dem Zeitpunkt dann auch einiges an der Mativ noch gemacht, weil danach ging es ja wirklich ins Tal der Tränen und das ging los damit, ja, Preise fallend. Der Zins ist gewaltig nach oben geschossen. Lettland-Finanzierungen laufen eigentlich auf kurzfristigen Finanzierungen. Das heißt, wir leben hier vom Euribor 3-6 Monate. Das heißt, das spüren wir volle Kanne. Wir sind heute bei 5% irgendwo Finanzierungen. Und gleichzeitig hat es mit den Zinssteigerungen auch aufgehört zu regnen. Wettermärkte gab es letztes Jahr ja irgendwie nicht. Das war ja dann alles politisch bedingt, wo wir dann richtig nach unten sind mit den Preisen. Und dann stehst du in so einer Situation, dass du weißt, meine Produktionskosten sind wirklich over the top. Auf dem Acker geht es jeden Tag bergab. Vielleicht dann auch überemotional, vielleicht in gewissen Maßen. Aber trotzdem, da ist viel Potenzial auf der Strecke geblieben. Und ja, gleichzeitig deine Kosten auf der Fremdkapitalseite sind auch täglich höher und stehen dir da irgendwie so gegenüber und eine Mativ, die irgendwie ja keinen Boden mehr kannte, sondern jeden Tag nur noch rote Zahlen. Und ja, somit gab es ein bisschen Veränderungen hier im Betrieb. Ich wurde dann in die Geschäftsführung berufen, und was nicht so ganz geplant war, aber ist dann eben so gekommen, mit Hilfe eines meiner Vorredner vor ein paar Wochen, Felix Hollmann, als Berater. Der hat uns hier auch ein bisschen geholfen in der Zeit, damit ich hier einen guten Einstieg bekomme. Und ja, am Ende des Tages war es nicht ganz so schlimm, wie man es vielleicht mal befürchtet hat, aber es war ein schwieriges Jahr. Die Ernte war ja dann das nächste Highlight. Als wir dann wussten, dass die Erträge gar nicht so doll werden, hat es dann gemeint, es müsste jetzt anfangen zu regnen. Und zwar nicht nur 1-2 Tage, sondern der ganze Regen, der uns im Frühjahr nicht kam, plus 2-3-mal-fache. Wir sind letztes Jahr mit 1100 Milliliter aus dem Jahr gegangen, was wirklich deutlich über dem Jahresdurchschnitt ist. Und wir sind in die Ernte gestartet mit 250 Milliliter Jahresniederschlag, wovon 80% im Januar, Februar noch kamen. Ich glaube, bis zur Ernte kamen dann eben nur noch knappe 80-90 Milliliter, also 100 Milliliter Vegetationsniederschlag hatten wir nicht mehr. Und dann ging es los. Die Gerste, die haben noch trocken in die Erde, in die Halle, aber dann Chaos pur über Wochen, mit Gewalt irgendwie den Raps in die Erde bekommen. Dementsprechend sieht der heute auch aus. Der hat schon starke Niederschläge bekommen während der Aussaat, schlecht gekeimt. Und von dem ganzen Futterweizen, den wir geerntet haben, möchte ich gar nicht erzählen. Ich weiß, dass wir nicht die Einzigen sind und dass in Norddeutschland ja ähnliche Situationen sind. Wie gesagt, wir sind gar kein Einzelfall. Am Ende des Tages kamen wir mit dem blauen Auge davon. Die Durchschnittserträge, ich glaube, das war auch so ein bisschen geschuldet den guten entwickelten Beständen, die aus dem Winter kamen. Mit guter Wurzelmasse konnten wir irgendwie so abpuffern und sind damit knapp über 6,5 Tonnen rausgegangen, was aber fast 1,5 Tonnen weniger ist als 22. Der Raps hat wieder ordentlich gelitten mit Rüsselerbefällen und sonstigen Krankheiten, Spätfröste. Da war schon, ja, es war kein angenehmes Jahr und hat sich dann eben bis gezogen, bis jetzt in den Winter. Unsere Winterungen, Bestände sehen dementsprechend auch nicht super ideal aus im Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben jetzt das Glück, dass wir ein frühzeitiges Frühjahr haben und vielleicht nur den einen oder anderen Schlag gerade im Getreidebereich noch irgendwie hegen können und ein bisschen verbessern können. Beim Raps, eigentlich hätte heute die Versicherung noch kommen sollen, müssen wir doch den einen oder anderen Schlag abschreiben. Da gibt es noch nachzudrillen. Aber auch da in einem kleineren Maß, als es vielleicht in anderen Regionen Lettlands passieren wird.
Kannst du dazu vielleicht noch mal ein bisschen was sagen Richtung, du hattest schon gesagt, Raps steht nicht besonders gut, Weizen zum Teil und dass zum Teil auch der Umbruch jetzt noch ein Thema ist. Wie sieht es denn generell so, was du in Lettland siehst, aus?
Ja, also Raps, glaube ich, ist ab Riga und noch weiter östlich fast komplett tot, was man so hört, also zu 100% ausgefroren. Der ganze Osten ist ausgewintert. Da kommen viele Faktoren zusammen, eben diese miserablen Bestellbedingungen, dass man nicht zu dem Zeitpunkt drillen konnte, wann man es auch wollte oder sollte, plus, dass dann der Boden einfach auch kalt, wassergesättigt war und ja, der ganze Winter wirklich oder der ganze Herbst widrig war und dann der Winter noch on top. Wir haben dann frühzeitig Schnee bekommen. Der ganze Dezember lagen hier eigentlich 10 bis 20 Zentimeter Schnee. Und dann zu Silvester, Neujahr hat es dann getaut. Und dann kamen so die ersten Januartage bis minus 25, 29 Grad Kahlfröste. Wir an der Küste hatten Glück und es hat so eine kleine Schneeschicht drauf geschneit. Aber die hat auch nicht überall gereicht. In Ostlettland sind die da wirklich 3 Tage mit blanken Beständen durch die Nächte gegangen und das hat wirklich Substanz gekostet und ja, den Raps hat's da großflächig auf links gelegt und Getreidebestände haben dadurch auch massiv gelitten. Wir haben so historisch die letzten 3-4 Jahre keine richtigen Winter mehr gehabt, Kahlfröste, dann wird man natürlich ein bisschen affiner für ertragsreichere Sorten, man geht weg von diesen winterharten Sorten hin zu den ertragsreichen Sorten, weil die Erträge ja doch da waren und jetzt mussten die Rechnungen dafür gezahlt werden. Auch wir haben so 1-2 Kuppen, wo der Schnee einfach weggeblasen ist, wo der Weizen nicht mehr existent ist heute. Das sind einfach Sorten, wo wir wieder vorsichtiger sein müssen. Wir müssen wieder so ein bisschen zu den Wurzeln zurück wahrscheinlich und ein bisschen vorsichtiger werden. Und
jetzt hast du im Grunde genommen beschrieben, dass Raps absolut katastrophal ist. Wie sieht es beim Winterweizen genau aus? Ist das wirklich nur die Kuppen oder kann man da auch sagen, durch die Bank, es wird, wenn es gut läuft, eine durchschnittliche Ernte?
Vom Winterweizen hört man von bis. Wenn man hier so durch die Lande fährt, würde ich sagen, die Bestände sind da. Das frühzeitige Frühjahr kann jetzt noch eben einiges helfen. Mal sehen, noch bekommen wir auch Regen, wobei ich sagen würde, hier an der Küste ist mehr Regen als Richtung Osten hin. Also die könnten dann auch schon wieder trocken fallen, so verrückt es ja klingt. Wir hatten den ganzen Winter Regen, konnten dann aber am 8. März ohne Spuren Dünger streuen. Das ist ja irgendwie schon komisch, wo ich so gewisse Bedenken bekomme. Wie gesagt, der Weizen ist akzeptabel, eine durchschnittliche Ernte ist wohl möglich. Es ist aber auch viel ja nicht bestellt worden durch den nassen Herbst. Also die Winterweizenbestände, die da sind, würde ich vielleicht als durchschnittlich einordnen, während die letzten 2-3 Jahre überdurchschnittlich waren. Wir sind jetzt wieder auf einem geringeren Niveau So, also diese Ertragsdrücke würde ich aktuell nicht sehen oder diese Mengendrücke aus dem Baltikum würde ich persönlich aktuell nicht erwarten. Der Weg bis zur Ernte ist aber auch noch relativ lang. Also es kann ja auch noch viel passieren. Die Bestände sind sicherlich nicht so entwickelt mit der Wurzelmasse, wenn wir die Trockenheit bekommen. Und die Trockenheit kommt eigentlich fast jedes Jahr hier. Dann werden die schneller wieder umkippen und dann können die Erträge noch tiefer rauschen, als sie das letztes Jahr getan haben. Also noch ist eine lange Reise bis zur Ernte. Wir haben noch fast ja, 4 Monate. Da kann noch viel passieren. Wenn das Frühjahr mitspielt, dann ist eine durchschnittliche Ernte möglich, sehe ich noch. Es kann aber schnell tendenziell zur unterdurchschnittlichen Ernte gehen, würde ich behaupten.
Und wenn wir jetzt nochmal bei der Vegetation in den Früchten bleiben, dann sagtest du ja schon, ihr brecht auch noch was um oder ihr schaut euch das gerade an. Was wird denn jetzt aktuell noch gesät? Also was sind jetzt die Sommerkulturen, die für euch eine Rolle spielen?
Es ist noch wenig gedrillt, möchte ich behaupten. Deswegen heißt, müssen wir noch alle Sommerungen drillen. Auch eine Ackerbohne, auch eine Erbse muss jetzt noch in die Erde. Für einen deutschen Landwirt wahrscheinlich schon ein paar Wochen zu spät. Aber für Lettland sind wir jetzt so in dem normalen Zeitfenster, 1. Apriltage. Gerne hat man die auch mal im März schon in der Erde. In anderen Regionen in Lettland ging das auch. Wir hatten jetzt wirklich die letzten Wochenende immer wieder mal Regen, so in Summe 8-9 Millimeter jedes Wochenende. Und die versaut uns dann die ganze Woche so immer. Also und dann, wenn du meinst, jetzt könnte es wieder gehen, dann regnet es wieder rein. Ich war heute mal ein bisschen hibbelig, hat heute überraschend gut getrocknet. Dann habe ich mal unsere Kettenscheibenecke rausgeschickt und dachte, wir könnten mit der Zinkendrille danach auch gleich reindrillen. Aber dann fährst du darüber. Das ist so von wegen, das geht jetzt, bräuchte noch 2-3 Stunden Sonne und Wind. Die kriegst du aber jetzt aktuell nicht mehr, es ist 19 Uhr gleich. Die Sonne verschwindet dann gegen 20 Uhr auch schon. Heute Nacht soll es wieder regnen und dementsprechend ist die Hoffnung klein, dass wir morgen früh drillen können. Also Ackerbohne, Erbse jetzt sofort ist natürlich dann auch immer so ein bisschen, was hast du im Herbst schon gespritzt auf deine Winterungen, ohne jetzt große Bodenbearbeitung dazu betreiben, was kannst du da überhaupt reindrillen? Sommerweizen wird das Hauptthema werden. Von Gerste sollte man, glaube ich, so ein bisschen die Finger lassen aktuell. Wir im Betrieb sowieso, weil wir einen sehr hohen Wintergerstenanteil dieses Jahr fahren, was mir schon ein bisschen Sorgen betreibt. Hafer wäre noch eine Alternative, der in Lettland angebaut wird, aber vermarktungstechnisch immer schwierig ist. Somit eigentlich relativ breit. Mais und Zuckerrüben, also Zuckerrüben gibt es ja mittlerweile hier ein bisschen mehr, wobei das alles vorkontraktiert ist, also das kann man sich jetzt nicht noch schnell aussuchen und der Mais ist noch ein relativ kleiner Nebendarsteller hier.
Wenn du Zinkensämaschine erwähnst, dann erinnere ich mich, dass du ein Bild gepostet hast in Insta, dass du irgendeinen Forsch-Vorführer hast oder vielleicht gehört die Maschine jetzt auch zu eurem Betrieb. Siehst du da irgendeinen Unterschied gegenüber der Scheibenmaschine unter diesen sehr herausfordernden Bedingungen aktuell oder ist es noch viel zu früh zu sagen, weil ihr eben noch nicht viel Fläche gemacht habt?
0 Hektar, leider. Hm. Ich habe eine Idee im Kopf mit der Erfahrung aus dem letzten Herbst und Winter und auch mit den Erträgen des letzten Jahres. Wir haben da Winterweizen zum ersten Mal ohne große Bodenbearbeitung angebaut nach Raps, nur mit Kettenscheibenecke und unserer Rapid reingedrillt und hatten eigentlich sehr gute Bestände. Somit, was ich sehe, müssen wir, glaube ich, oder können wir die Intensivität in der Bodenbearbeitung etwas reduzieren. Wir hatten letzten Herbst dann wirklich eine harte Zeit, diese gesamte Fläche zu bestellen und ja, jetzt kam noch ein bisschen mehr dazu und vielleicht kommt auch noch ein bisschen mehr dazu. Dementsprechend brauchen wir ein bisschen Schlagkraft, ich glaube bei der Drille und das erlaubt mir auch unser Berater. Drilltechnik sagt, da kann man fast nie zu viel haben. Über einen Trecker und eine Bodenbearbeitung muss man vielleicht reden, aber Drilltechnik kann es wohl mal noch eine zusätzliche sein und dann sehe ich eben, passt die Zinkenmaschine für uns ganz gut rein. Wir haben eine Scheibenmaschine, wir haben eine Strip-Till-Maschine oder zwei. Das wäre jetzt noch der Schritt hin zur Direktsaatmaschine. Das sind jetzt so ein bisschen technische, spezifische Themen. Hairpinning bei der Scheibenmaschine. Ich sehe das auch für die Zwischenfrüchte direkt hinter dem Drescher her zu drillen. Da verlieren wir im Moment aktuell zu viel Zeit, weil wir da unsere Strip-Till-Maschinen nutzen, die dann immer noch in der Raps-Aussaat stecken, meistens Anfang, Mitte August. Und der Raps ist für mich viel wichtiger, weil der natürlich Geld verdient. Andererseits muss eine ordentliche Zwischenfrucht auch her, damit wir den Effekt dafür haben. Somit sehe ich dann eine 12 Meter Zinkenmaschine. Da kann ich mein ja, Volontärverwalter sehe ich da drauf, der dann schon einfach, wenn die Fläche geräumt ist, wo eine Zwischenfrucht Ackerbohne nächstes Jahr hin soll, dann fährt er da morgens los, schüttet die voll mit den Früchten und kann da richtig Hektar schaffen. Und wir haben kein großes Hairpinning, Weeding, Bodenbewegung. Wir nutzen das Wasser, was im Boden hoffentlich noch da ist, maximal Schlagkraft, Wasser sparen, das ist das Ziel. Und gerade auch jetzt bei den Sommerungen, weil die Erfahrung einfach ist, anfangs ist es viel zu nass und dann müssen wir meistens zu viel Boden bewegen, der dann das Wasser verdampfen lässt, was wir für die dann meistens Trockenphase für unsere Sommerungen unglaublich brauchen, weil die keine Wurzelmassen haben und dann schnell vertrocknen.
Jetzt hattest du ja schon erzählt, dass eure Betriebsfläche auch im letzten Jahr gewachsen ist und es gleichzeitig aber der Landwirtschaft nicht besonders gut geht unter den aktuellen Voraussetzungen. Kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, wie die aktuelle Situation ist, was sich so verändert? In unserem letzten Interview hattest du ja noch beschrieben, viel ist vergeben und jetzt ist eher so, jetzt zeichnen sich vielleicht die guten Betriebe raus, aber wie ist aktuell die Stimmung?
Die Stimmung ist angespannt. Wie beschrieben, die Erträge waren deutlich schwächer letztes Jahr und für viele auch überraschend schwächer und sind da hart auf die Nase gefallen. Gleichzeitig waren die Investitionen hoch. Man hat Betriebsmittel für hohe Kosten gekauft. Dünger, wir erinnern uns, wir wollen uns nicht erinnern, aber das Kilo Stickstoff irgendwo bei 3 Euro, 4 Euro, war ja nicht die Ausnahme. Man hat also viele teure Betriebsmittel investiert in seine Bestände. Dazu hat man noch schöne Maschinen gekauft. Wir haben auch einen Mähdrescher gekauft, der 500.000 kostet, der heute aber nicht viel mehr kann als die Maschine vor 3 Jahren für 350.000, 400.000 Euro. Und auf einmal, ja, wie schon beschrieben, die Finanzierung nicht mehr bei 0%, wie wir es gewohnt waren, sondern auf einmal bei 5%. Also Geld kostet wieder richtig Geld. Und ja, dann mit der Erfahrung, die viele gemacht haben, dass sie 2022 schon alles verkauft hatten, als die großen Preissprünge kamen und gesagt, dann nichts mehr mitgenommen haben von diesem Kuchen und sagten, ja, dieses Mal verkaufe ich nichts, weil die großen Preise kommen ja hinten. Und dann war es genau andersrum. Dann war man bei 260, 70 Euro immer noch so, dass man sagte, nee, da kommen ja wieder 300 Euro. Ich erinnere mich an eure Folge zu dem Zeitpunkt auch, wo ihr mal von 300 wieder geliebäugelt habt und schneller waren wir bei unter 200, als dass wir die 300 nochmal gesehen haben. Somit, was ist passiert? Viele Betriebe haben sich stramm finanziert. Viele Betriebe haben Betriebsmittel gekauft, Maschinen, Bestände, die okay aussahen, aber nicht mehr das Korn reingebracht haben. Also Stroh war da, aber kein Korn. Die Erträge fehlten und wenn da mal eine Tonne, zwei auf einmal fehlt und da, was man so hört, sind die Erträge bis auf unter 40% runtergefallen, also 50-60% Ertragsminderungen und im Raps sind wieder ganz extreme Ertragsausfälle hörbar gewesen und dann stehst du da im September, Oktober, dann hatten wir auch noch die interessante Situation, dass viel Getreide aus Osten kam, sowohl aus Russland als auch Ukraine. Die Häfen waren voll, nicht mit lettischem Getreide. Ich als lettischer Landwirt konnte nicht mehr liefern, habe zwar Kontrakte, bei uns zumindest im Betrieb, somit ich hatte Kontrakte im Februar, März abgeschlossen, die ich dann im August nicht bedienen konnte, weil der Hafen voll war. Dementsprechend die Liquidität fällt mir hier im Betrieb raus. Dann war es gang und gäbe, dass du hier beim Landhandel günstig finanzieren kannst, ohne irgendwelche Sicherheiten groß. Du lieferst dein Getreide, konntest dafür einen schmalen Euro oder teilweise sogar 0% deine Betriebsmittel vorfinanzieren. So, jetzt haben die meisten aber ganz spät erst oder überhaupt nicht Getreide fix gemacht. Auf einmal dann bei 200 Euro mussten sie ja was machen, weil am 1. Oktober musst du deine Landhandelskredite ablösen. So, viele konnten das aber nicht, weil sie entweder gar nicht so viel Getreide hatten, wie sie angeschrieben hatten, oder ja, die Häfen waren voll, die Händler haben gar kein Getreide genommen. Wie willst du die Liquidität darstellen auf einmal? Somit sind viele, viele Landhandelkredite bis heute nicht abgelöst. Toi, 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 bei uns nicht im Betrieb, war auch gar kein Thema. Aber es gibt hier viele Nachbarn und Namen, große Betriebe, bei denen noch die ganze Ernte 22 angeschrieben ist, die sie heute dann Zinsen 10-18%, was man so hört, zahlen. Da bringt einen ja schon die monatlichen Zahlen um und dann ist noch nichts getilgt. Gleichzeitig muss ja die Ernte 24 jetzt hingestellt werden. Aus welcher Liquidität nehme ich denn das bitte? Somit schreiben wir weiter an, wer das erlaubt, beziehungsweise jetzt wären die Daumenschrauben beim Landhandel auch noch immer härter. Also auch ausblickend auf 24, Herbst 24, hier ist ganz schön Druck auf dem Kessel und man merkt jetzt auch schon den einen oder anderen Betrieb, der hinten umkippt oder auch einfach sagt, ich habe auf sowas gar keine Lust mehr und ich glaube, im Landmarkt ist im Moment wieder ordentlich Bewegung. Haben wir schon die ein oder andere Geschichte jetzt auch über Winter bemerkt, dass da ja, Alteingesessene sagen, hier Schluss. Manchmal vielleicht, weil sie es müssen. Ich meine aber eher, weil sie keine Lust mehr haben auf diesen Stress. Sagen, jetzt ist, ich bin alt genug oder ich brauche das nicht mehr. Haben vielleicht dann auch 22 mal ganz gut Geld verdient. Hohen Eigenkapitalanteil in den Betrieben. Also werden die Betriebe veräußert, verpachtet im meisten Fall. Nicht verkauft, sondern verpachtet. Ich denke, die Betriebe, die jetzt gut funktionieren und einen gewissen Speckgürtel haben, können die nächsten 1 bis 2 Jahre sich nochmal deutlich vergrößern. So, dann ist die Frage, wie kann ich das darstellen? Wie entwickeln sich die Zinsen? Zu Betriebsvergrößerungen gehören ja auch gewisse Investitionen, sei es zum einen in Maschinen, sei es zum einen die Betriebsmittel, die durchfinanziert werden, also Liquidität im Betrieb. Zum anderen dann, was mache ich mit meinem Getreide, Lagerung? Die Hafeninfrastrukturen werden nicht einfacher. Wir wissen nicht so weit richtig, was passiert mit dem Transitgetreide, in welcher Form, in welcher Menge kommt das hier durch. Investieren die Häfen? Sind sie bereit für Mengen? Das sind alles Fragezeichen. Wenn ich mehr Fläche bearbeiten muss, muss ich irgendwo das Getreide ja auch hinpacken. So, das sind alles Fragen, die man jetzt berechnen muss. Und ich muss mir überlegen, macht eine Betriebsvergrößerung überhaupt Sinn?
Jetzt sagtest du ja gerade schon, es gab einiges an Transitgetreide im letzten Jahr und während der letzten Ernte. Aktuell ist das ja ein Thema in vielen, vor allem östlichen EU-Staaten, dass halt viel Getreide auch reinkommt. In Deutschland sehen wir das natürlich auch aus der Ukraine. Aus Russland war ja Lettland eh schon immer ein großer Transitexporteur letztendlich, dass durch die Häfen viel russisches Getreide ging, aufgrund der günstigen Bahnrouten letztendlich. Wie ist dieses Politische aktuell zu sehen? Man sieht große Proteste in Polen, in Deutschland hat man die gesehen, in Frankreich. Ist so eine Bewegung auch in Lettland aktuell der Fall?
Ja, ist da. Nochmal zum Transit kommen. Der Transit ist hier schon allgegenwärtig. Der war schon immer da und die Häfen leben davon. Und die Frage ist, wie geht das ohne Transit weiter? Was passiert in den Häfen ohne Transit? Das sind große Fragezeichen. Die Proteste hier in Lettland der Landwirte wurden auch gestartet, sehr spät. Da war in Deutschland schon lange Bewegung. Polen war auch schon aktiv. Die Litauer waren schon aktiv. Es sind ja auch viele Länder aktiv. Es ist ja so ein bisschen in den Medien gar nicht so bekannt, wo was passiert und wie viel passiert. Lettland hat sich dann Anfang, Mitte Februar dazu geschaltet. Und eins der großen Themen war der Transitweizen, der Importweizen. Ich persönlich tue mir da ein bisschen schwer. Importweizen, ja. Warum sollen wir russischen Weizen importieren, der dann als lettische Ware deklariert wird? Die Landhändler, und das gibt's wohl, also das Gerüchteküche, es gibt auch gewisse Papiere, die das zeigen, aber es gibt dieses Tun, dass gewisse Landhändler russische Ware kaufen und das mit lettischer Ware aufmischen, um da dann die Marge abzugreifen und sich da ja doch ganz gut was verdienen bei. Und ich als lettischer Landwirt einen gewisseren, schlechteren Preis bekomme, weil die Formeln dadurch nach unten gedrückt werden, weil die Ware ja da ist. Und das ist natürlich mit sehr kritisch zu besehen. Die Transitware stört mich eigentlich wenig, solange die Häfen die Infrastruktur dafür vorhalten, dass auch ich mein Weizen noch abliefern kann. Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Aber andererseits ist der Transitweizen ja hilft ja dafür, dass diese Infrastruktur überhaupt da ist. Liepājas Hafen wäre niemals so groß ohne den russischen Transitweizen. Da sind Arbeitsplätze ohne Ende mit verbunden. Würden wir das von heute auf morgen verbieten und die Stimmen sind da und die sind sogar sehr laut und was man hört, geht das jetzt sogar bis in die Regierungsebene, dass man ernsthaft darüber nachdenkt, das umzusetzen. Den Import hat man ja verboten. der Import aus aus Russland und Weißrussland wurde verboten. Ich glaube mittlerweile auch auf EU, ich möchte da jetzt aber nicht lügen, aber Lettland hat den Import von russischer und weißrussischen Getreide, Lebensmitteln verboten. Okay, das ist die Entscheidung, die ist glaube ich auch akzeptabel. Der Transitweizen ist höchst fraglich zu sehen, ob man das verbieten soll, weil am Ende des Tages schneiden wir uns da ins eigene Fleisch, glaube ich. Da verlieren Leute Arbeitsplätze. Wir als lettische Landwirte müssen ja dann die Kosten für den Umschlag auch zahlen, wenn die nicht mehr die 100.000 Tonnen umschlagen oder noch mehr, wie viel Liepaja Hafen umschlägt, sondern da geht es ja um 50%, 60%, 70% sind ja russische Ware im Liepaja Hafen. Die 30%, 40%, die die lettische Landwirtschaft darstellt, die müssen ja dann die Kosten. Somit gehen ja meine Umschlagskosten, verdoppeln sich ja. Das muss ich ja am Ende des Tages bezahlen. Somit geht mein Weizenpreis noch weiter runter. Ich bin ja davon überzeugt, wo Ware ist, die sucht sich seinen Markt. Also wird der russische Weizen den Markt finden. Er wird ihn nicht mehr durch Lettland finden, aber durch andere Länder, und die verdienen das Geld zumindest an der Umschlag noch. Wir verdienen ja nicht viel an dieser Ware, aber etwas verdienen wir ja. Und der Weizen wird trotzdem auf den Markt kommen, er wird trotzdem auf die Börsen oder auf die Bestände drücken der Welt. Somit ist es eigentlich blauäugig zu behaupten, damit verändern wir die Mativ und die Weizenpreise.
Wie sieht es dann aktuell mit Vorverkäufen der Landwirte aus oder insgesamt mit noch Lagerbeständen in der Landwirtschaft? In Deutschland sind die Landwirte ja relativ wenig verkauft, auch in Nordamerika ist das der Fall. Was du jetzt beschrieben hast mit schlechter Ernte, Liquiditätsprobleme, da würde man ja eigentlich erwarten, die Landwirte verkaufen so viel wie es geht, wenn es möglich, wenn es die Exportinfrastruktur zulässt. Und eigentlich bei jedem Spike, den es nach oben gibt, im Preis wird sofort der Hörer gezückt und der Landhändler angerufen. Ist das der Fall?
Ich würde sagen, es gibt nicht mehr viel zu verkaufen. Die Messe war bis Weihnachten Januar gelesen, weil einfach die meisten Betriebe erstmal ihre Kredite decken mussten, was alles so im Winter, Herbst ja bezahlt werden muss. Und dann war nicht mehr viel freie Ware da. Wir haben auch irgendwie im Dezember alles leer gemacht. Im Nachhinein glaube ich auch die richtige Entscheidung, dort leer zu machen, weil die Mativ ja dann doch deutlich runtergefallen ist. Jetzt sind wir heute wieder auf einem Niveau, wo wir auch irgendwo Anfang Januar mal waren. Aber ich glaube, die Peaks da aus dem Dezember, war ja keine Peak, war ja eine fallende, aber da abzudrücken war sicherlich noch besser, als dann im Februar, März jetzt was zu machen müssen. Viel freie Ware war nicht mehr da, weil erstmal mussten die ganzen Posten gedeckt werden und durch die schlechten Erträge waren einfach die Mengen gar nicht mehr da. Rückblickend haben dann einige Landwirte jetzt auch schon wieder entschieden, ja, wir müssen wieder ruhiger werden und haben dann auch im Dezember schon wieder Ernte 24 was gemacht, wo wir auch dazu gehören. Ich habe einen gewissen Anteil der Ernte 24 jetzt schon gesichert, irgendwo bei knapp über 200 Euro für mich als Preis. Das ist ein Preis, mit dem wir leben können, mit dem kann ich kalkulieren. Natürlich würde ich gerne mehr haben. Ich tue mich jetzt schwer, noch große Schritte zu tun, weil ich nicht so wirklich weiß, was passiert mit den Beständen. Ich möchte nicht mehr als 50% irgendwie vermarkten, meiner Meinung nach, bis Juni, Juli. Vielleicht im Juli, wenn ich mir sicher bin, dass die Erträge kommen, gehen wir hoch auf 2/3, je nachdem, was die Mativ sagt. Diese Peak aktuell oder diese Vor-Oster-Rallye ist natürlich so ein bisschen verlockend gewesen. Ich persönlich habe nichts gemacht. Ich denke, der eine oder andere wird nochmal was gemacht haben. Bei den Ölsaaten ist es, denke ich, so, was ich gehört habe, dass das sehr zurückhaltend ist. Ich habe auch aus dem Landhandel, wenn der Landhändler dich anruft und Raps kaufen will, heißt es ja meistens, er sucht aktiv. Ich habe jetzt mal eine Formel gefixiert vor 2 Wochen, mit der ich zufrieden bin. Die Formeln sind nicht super gut aktuell, muss man ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie hatte ich mich mal gefühlt, um auch die Lieferung eigentlich abzusichern, mal was zu machen. Eine kleine Menge Raps und vielleicht auf die Mativ schauen, sollte man da sogar mal den Preis jetzt fixieren. Das wäre ein akzeptabler Rapspreis, würde ich behaupten, aber ich glaube in Lettland im Gros ist bei den Ölsaaten noch sehr wenig fixiert, weil einfach keiner weiß, was die Bestände können oder bringen, beziehungsweise viele Betriebe ohne Raps jetzt auch dastehen.
Mit Formel sagst du Prämie, also das ist ein Prämienkontrakt letztendlich für Raps gemacht, in Abhängigkeit von Amativ, gehe ich mal von aus.
Ja, genau.
Jetzt hast du ja nochmal gut die Situation aktuell beschrieben und in unserem letzten Interview mit Albrecht Macke, da hat er auch oder hatten wir auch darüber gesprochen, dass ja häufig in den schwierigen Phasen die Wachstumsschritte möglich sind oder sich die guten Betriebe auch rauskristallisieren. Sowas Ähnliches hast du ja uns auch aus Lettland jetzt aktuell berichtet. Es wird wieder schwieriger, es gucken mehr, wie richten sie sich aus. Vielleicht nochmal als Abschluss aus eurer Sicht, wie richtet ihr euch jetzt strategisch aus für die kommenden Jahre, nachdem, sag ich mal, nach der großen Hosse jetzt die Bässe und jetzt irgendwie wieder Kosten in den Fokus rücken? Was ist eure strategische Ausrichtung?
Zurückschließend auf die Proteste habe ich für mich entschieden, ich muss mich auf einen eigenen Betrieb, auf meine eigene Situation beschäftigen. Es hilft mir nicht, irgendwo mit dem Trecker in die Stadt zu fahren und da groß rumzumeckern. Natürlich, das ist, die Politik ist ein Thema, aber ich muss mich auf meine eigene Produktion hier zu Hause konzentrieren, auf meine Schläge, dass das in Ordnung ist, dass meine Produktion funktioniert, dass unsere Jungs, unsere Truppe hier glücklich ist. Das Mikroklima muss passen. Und somit, wir wollen hier ordentlichen Ackerbau betreiben, auf einem Niveau, das wir können. Wir müssen von neuen Maschinenanschaffungen so ein bisschen Abstand halten. Ich denke, wir sind auch so gut vor. Also da müssen wir einfach jetzt mal Ruhe behalten. Das, was da ist, muss dann abgezahlt werden oder ist dann abgezahlt. Die Fixkosten verteilen. Somit hoffe ich, dass wir ja den einen oder anderen Hektar vielleicht noch irgendwie erschließen können und dann mit wenig Investition auch das machen können. Da bin ich auch von überzeugt, dass wir das können. Was ich schon beschrieben habe, wir werden hinsichtlich Bodenbearbeitung da in etwas extensivere Systeme gehen, weil ich einfach auch sehe, dass ich sehe das gar nicht mit großen Ertragseinbrüchen, sondern vielleicht sogar mit einer gewissen Ertragsstabilisierung und möchte da die Produktion ja stabilisieren, mit etwas geringerem Kostenaufwenden, mit einer super Truppe, die weiterhin hier Bestand hat, die fähig ist, das zu bewältigen. Und ja, wir müssen gucken, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir können, das perfektionieren und dann an den Stellschrauben drehen, an den Kosten. Ja, was Albrecht Macke auch sagte, am Ende des Tages, ob ich jetzt ein Kilogramm weniger Stickstoff streue oder mehr, am Ende des Tages ist es gar nicht so entscheidend. Also die Vermarktung muss passen. Da ist, glaube ich, der größte Hebel. Die Produktion, also das Volumen muss uns irgendwie stabilisiert sein. Meine Hoffnung ist ja immer noch, ich möchte nicht die großen Rekorderträge, aber ich möchte eine stabile 5-jährigen Durchschnitt. Das ist für mich viel wichtiger, als dass wir in einem Jahr top on top sind und im nächsten Jahr voll am Boden sind. Einfach auch für eine gewisse Planungssicherheit. Ja, auch finanzierungstechnisch müssen wir vielleicht zukünftig schauen, dass wir eben in vielleicht etwas Langfristigeres gehen, dass wir eben die Zinskosten besser berechnen können, dass wir da über 4-5 Jahre mal was fix machen. Und dann müssen wir gucken, was für Kulturen vielleicht hier reinkommen und Sinn machen. Und da hat sich jetzt eine Möglichkeit ergeben. In Lierpeier wurde eine Proteinfabrik eröffnet für Erbsen und Bohne. Weshalb, die gucken aber hauptsächlich auf die Erbse, die für mich als Agronom jetzt nicht ideal ist, weil die zusammenfällt mit der Weizenernte. Aber grundsätzlich ist zu erwarten, dass für die Erbse hier bessere Prämien gezahlt werden, auch im Vergleich zur Ackerbohne. Somit gehe ich das Risiko jetzt ein, auf eine Teilfläche des Betriebes Erbse anzubauen und die dann lokal mit 30 Kilometer, also geringen Transportkosten und hoffentlich einer guten Prämie und hoffentlich auch guten Erträgen, hier nach Lierpeier eine Erbse zu vermarkten. Das ist dann auch so wieder ein gewisser Risikosplit. Eine Kultur mehr im Betrieb mit hoffentlich Resistenz gegenüber Trockenheiten im Frühjahr, wo die Ackerbohne ganz hart oft getroffen wird, aber auch eben eine Blattfrucht, um weniger Raps im Betrieb zu haben und dann eine schöne Vorfrucht für den Weizen, fürs Getreide zu haben.
Vielleicht dazu bei der Erbse nochmal im Speziellen, weil das ja auch ein Riesenthema aktuell in Deutschland ist, weil einige Zuckerhersteller jetzt in die Proteinproduktion einsteigen. Für was produziert ihr aktuell eine Erbse, beziehungsweise was sind da mögliche Abnahmepreise? Habt ihr da schon Niveaus?
So richtig noch nicht. Bis bisher war das immer sehr volatil, weil das alles in den Export ging und hart von der Produktionsmenge und dem Angebot abhing, weil das alles aus Panmax ging und nach Nordafrika zur Speise. Produktion war dort jetzt als lokale, ich liebäugel so mit einer Mativ plus 30, 40, aber das ist noch nicht wirklich in trockenen Tüchern. Es soll auch noch eine größere Anlage gebaut werden in Zentrallettland. Die wird es aber transporttechnisch für mich etwas uninteressanter werden. Da kommen dann schnell 8, 9 Euro Transport dazu. Lierpeier 3, 4 Euro. Und ja, dann Weizen Mativ plus. Deutliches Plus ist dazu erhoffen. Letztes Jahr waren wir in der Ackerbohne eher bei einem leichten Minus, muss man sagen. Was für eine Ackerbohne nicht wirklich gut ist dann.
Das zeigt ja jetzt auch, ja, du hast viel über Kostenführerschaft gesprochen, du hast jetzt über Diversifikation gesprochen und im Grunde hört sich alles so ein bisschen an nach Back to the Roots oder Back to Basics. Man konzentriert sich wieder auf die Urproduktion, dass man die top drauf hat und damit ist man dann in der Lage zu wachsen. Wachstum braucht ja auch immer Leute. Florian, ihr braucht sicherlich auch immer Unterstützung und wenn sich jemand jetzt bei euch bewerben will, sei es als Praktikant oder du hast auch über Volontärverwalter gesprochen, wie erreicht er dich am besten?
Genau, am besten über unsere Social-Media-Kanäle, Baltic Agrar, auf Instagram, Facebook, über mich persönlich, über Florian Reitzle. Da kann man mich gerne anschreiben. Für dieses Jahr sind wir schon voll, so wie es aussieht. Für nächstes Jahr nehmen wir gerne Bewerbungen an. Und auch ja vielleicht für einen jungen Volontärverwalter. Ich habe dieses Jahr das erste Mal einen durch die gewisse Betriebsveränderung, die wir letztes Jahr erfahren haben. Und das gefällt mir ganz gut. Der macht einen ganz guten Job. Der war letztes Jahr schon in der Ernte für mich da und kennt so ein bisschen die Strukturen. Und ja, man hat so eine rechte Hand, so ein Backup. Das ist immer noch ein paar Augen auf dem Betrieb. Das hilft schon super. Somit vielleicht hat da jemand Lust, mal ein Jahr in Lettland zu machen. Da würde ich mich freuen, wenn sich jemand bewirbt. Und ja, Lettland ist ein spannender Ackerbaustandort. Ich glaube, mit vielen, vielen Herausforderungen. Nicht so eingefahren, nicht so stabil wie Deutschland. Mit vielen Herausforderungen, aber mit auch Potenzial. Deine Frage. Und wer das mal hautnah miterleben will, wir brauchen immer tatkräftige Unterstützung. Vor allem in den Sommermonaten August, September. Und ja, für einen Volontärverwalter auch mal ein ganzes Jahr, gerne auch zwei, das kann man alles frei besprechen. Das wäre auf jeden Fall. Freuen uns über jegliche Bewerbung und Interesse an unserem Unternehmen.
Florian, vielen Dank für die Einblicke. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht und, glaube ich, einiges an Erkenntnisgewinn für die Zuhörer. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir sowas im nächsten Jahr wiederholen können, um zu sehen, was im Baltikum so los ist.
Ja, hat mich gefreut, dass ich nochmal eingeladen wurde. Gerne komme ich auch nächstes Jahr wieder, wenn da das Interesse von euch und eurer Zuhörerschaft besteht. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ihr seid mein wöchentlicher Begleiter in Tipps und als Interessen und Inputgeber. Und ich hoffe, ich kann meine Entscheidungen dadurch verbessern. Ich erachte euch da auf jeden Fall als super Quelle und wünsche euch da das Beste fürs nächste Jahr. Und ja, ich freue mich auf eine neue Einladung und ich hoffe, ich kann von einem ordentlichen Jahr wieder berichten.
Ja, vielen Dank.